Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert Verbraucherforschungsforum 2015 mit dem Thema Verbraucherforschung für die digitale Welt – eine Agenda. Sie hören den Vortrag Digitale Schatten von Professorin Dr. Gesche Joost, Internetbotschafterin der Bundesregierung in Brüssel, vom 1. Oktober 2015.
Und was ich vorhabe, ist an so einem schönen spätsommerlichen Abend hier mit diesem wunderbaren Licht, ist Sie auf eine kleine digitale Reise zu entführen. Und ich habe ein paar Themen mitgebracht, die ich Ihnen nahelegen möchte und die vielleicht als kleiner Input insgesamt für die Veranstaltung gelten können. Ich bin, wie Frau Reisch sagte, eben nicht aus der Konsumentenforschung, sondern von Hause aus wirklich Designerin. Also ich habe in den 90er Jahren Design in Köln studiert und da eben selbst, wie man es damals so machte, Websites programmiert, um mein Studium zu finanzieren. Insofern war ich da ganz praktisch auch unterwegs, habe dann in Rhetorik promoviert und habe über Bildsprachen des Films, wie schafft man eigentlich Überzeugung mit visuellen Mitteln, das war mein Promotionsthema und bin dann schlussendlich eigentlich im ingenieurswissenschaftlichen Bereich eher gelandet. An der TU hatte ich meine Juniorprofessur in Berlin zum Thema Interface-Gestaltung, also was sind eigentlich Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Technik. Und das war eigentlich mein Sprungbrett dafür, dann mein eigenes Institut aufzubauen an der Universität der Künste. Und der Bereich ist halt unglaublich interessant, Mensch-Technik-Interaktion, Digitalisierung der Gesellschaft. Und das ist eigentlich schon so ein Querschnittsthema, dass viele spannende Fachbereiche dort auch zusammenkommen. Also sowohl wirtschaftliche Aspekte als auch soziale Aspekte, als auch eben ganz praktisch gestalterische. Und mein Ansatz ist immer eigentlich durch die Gestaltung hindurch, also durch das eigene Entwerfen, durch die Prototypenentwicklung, Dinge zu versuchen zu verstehen und begreifbar zu machen im wahrsten Sinne des Wortes. Digitale Schatten ist mein Thema und eben sah es so schön aus. Ein bisschen sieht man noch die analogen Schatten auf dem Slide. Das haben wir natürlich alles so inszeniert, haben wir vorher geprüft. Und begleiten Sie mich auf eine kleine Reise. Konsumenten verändern sich. Das ist Ihnen allen nicht neu. Das ist sehr, sehr klar. Ich kann zu diesem Thema eigentlich nur meine Perspektive auch aus der Gestaltung heraus reflektieren, was so die Rolle der Konsumenten, also von Verbrauchern haben wir eigentlich kaum je gesprochen, sondern immer wenn von Konsumenten oder von Usern, Nutzern oder von Bürgerinnen und Bürgern, welche Rolle diese Konsumenten eben eingenommen haben im Design-Diskurs. Und zwar ist da eine ganz schöne Skizze eigentlich, die Liz Sanders mal gemacht hat, 2005. Und zwar hat sie versucht, das so als eine Entwicklung zu zeigen, dass man eigentlich in den 80er Jahren eben von den Kundengruppen, von den Zielgruppen gesprochen hat, die man so anvisiert hat und die waren dann in der Fiktion zumindest relativ homogen, die Kundengruppen. Und dann wurden sie langsam zu Konsumenten, wurden zu Usern in den 90er Jahren, als eben das Internet langsam laufen lernte. Und immer stärkere Involvierung in die Entwicklungs- und Gestaltungsprozesse ließ sie dann langsam zu Teilnehmern oder zu Participants werden. Sie hat dann eine eigene Terminologie und sagt dann, diese Partizipation in Entwicklungs- und Gestaltungsprozessen und auch in Konsumprozessen, wo viele eben vom Prosumenten dann sprechen, da sprach sie von der Adaption, also dass es eben quasi halbfertige oder Werkzeuge oder Dienstleistungen waren, die dann eben adaptiert wurden durch die Konsumenten und so wurden sie sozusagen zu den Adaptern. Und seit den 2000ern sprechen wir sehr viel im Designbereich und im Service Design von Co-Creatern oder Co-Designern oder von partizipativer Gestaltung. Das heißt, nicht mehr das Entwicklungsteam oder das Designteam entwickelt Produkte und Dienstleistungen eben für Zielgruppen, sondern gemeinsam mit ganz unterschiedlichen Nutzergruppen werden Dienstleistungen oder Produkte gemeinsam entwickelt oder halbfertige Werkzeuge werden entwickelt, um eben den Startschuss zu geben, dass eben diese Konsumenten selbstständig weiterentwickeln müssen oder können. Das komplette eben Prosumentenphänomen wird daran eigentlich ganz schön deutlich. Diese zunehmende Involvierung kennen wir auch über Schlagworte wie Crowdsourcing, wo unterschiedliche, auch natürlich viele Konzerne, versucht haben, immer stärker eben die Konsumenten einzubeziehen, ihre Ideen mit einzubeziehen und dadurch vielleicht auch eine stärkere Akzeptanz oder eine stärkere Gemeinsamkeit zu entwickeln. ein paar Trends, könnte man vielleicht sagen, ein paar Entwicklungen habe ich hier mal zusammengestellt. Signale der Transformation ist hier die Überschrift. Also hier auch wieder so eine Genealogie. Also wenn es eben von den Produkten, von den sogenannten Goods losging, dann war die Orientierung stärker zu Dienstleistungen, zu Services hin. Dann ging es um das Experience Design. Das war auch so in den 90er Jahren so das starke Schlagwort, dass es eben nicht mehr rein um die Dienstleistungen ging, sondern dass man irgendwie Erfahrungswelten, Experiences gestalten wollte. Und heute ist es eben stärker so, dass man von Transformationen spricht. Also plötzlich kommt da auch noch so eine Wertediskussion mit hinein, dass man eben Transformationen eigentlich gestalten möchte, die eben der Konsument dann erlebt oder eben auch mitgestaltet. Da ranken sich viele Begriffe drum, sowas wie Slow Living oder Prosumerism, New Forms of Ownership, was sind eigentlich Besitzverhältnisse im Digitalen, Crowdsourcing habe ich schon genannt, oder Reputation Capital, das fand ich einen ganz spannenden Begriff auch, der einfach aussagt, wenn ich zum Beispiel in einem Open-Source-System unterwegs bin, dann ist meine Leistung, die ich zur gemeinsamen Entwicklung zum Beispiel einer Software beifüge, wird eben nicht monetär bezahlt, sondern eben über Reputation. Das heißt, vielleicht in den sozialen Netzwerken oder in meiner Open-Source-Community gewinne ich an Reputation, wenn ich zum Beispiel bei Wikipedia mitarbeite. Dann sind es eben enge Communities, die sich gegenseitig unterstützen und die dann eben an den Reputationsgewinn quasi als Entlohnung haben. Also ganz neue Zusammenhänge, die eben jenseits des Monetären liegen. Da kommen einige technologische Hintergründe natürlich zu. Dafür brauchen wir eben eine Konnektivität, die konstant ist. Social Media, die ganze Web 2.0-Entwicklung ist eine Voraussetzung für diese Transformationen. Context Awareness ist auch ein Schlagwort aus der technologischen Entwicklung, das eben meine Devices, meine unterschiedlichen Endgeräte immer stärker wissen eigentlich, in welchen Kontexten sie unterwegs sind und quasi unsere Weggefährten dadurch werden. Mobilität ist eines der großen Schlagworte für diese Transformationen oder natürlich auch das Internet der Dinge, auf das ich gleich noch stärker eingehen werde. Das mal so, um einmal so die Bühne zu zeigen, auf der wir unterwegs sind. Wir haben im Sachverständigenrat schon gleich zu Beginn angefangen zu diskutieren, was ist eigentlich unser Bild des Konsumenten und was für unterschiedliche Modelle werden gerade diskutiert. Und wir haben es versucht, bei mir am Lehrstuhl mal in eine Grafik zu überführen, um einfach die Facetten deutlich zu machen. Und das wäre auch so eine Diskussionsgrundlage, das würde ich eben nicht fertig sehen, sondern das wäre vielleicht mal so ein erster Aufschlag dafür. Also einmal haben wir den Konsumenten, der sich vielleicht auffächert in den Vertrauenden, in den Verletzlichen und in den verantwortungsvollen Konsumenten. Und dann haben wir auf der rechten Seite das sehr virulente Phänomen des politischen Konsums, das eben auf faire Produkte abzielt, das eine politische Botschaft und eine grundlegende Werthaltung hat und durch gezielten Konsum in Anführungsstrichen eben die Welt verändern möchte. Davon beobachte ich vieles auch gerade in der jungen Generation. Viel wird darüber diskutiert mit Studierenden, da habe ich auch noch ein paar Beispiele dafür. Auf der linken Seite sehen wir eben die Phänomene des Prosumenten, der sich sehr stark auch über soziale Netzwerke austauscht, der unterschiedliche Foren nutzt, um eben die eigenen Produkte und Dienstleistungen zum Beispiel eben dann auch zu vertreiben über Etsy.com oder über Davanda zum Beispiel. Über Blogs wird dann eben sehr viel mit Recommendations gearbeitet oder eben über User-Generated Content. Das ist quasi eins der Ergebnisse aus dem Prosumentenleben. Als Ebene darüber, als Klammer, haben wir zwei Phänomene. Einmal Big Data, all das ist mit Daten verbunden, all das generiert Daten und die Frage ist eben, wie stehen diese Daten auch zu dem Konsumentenbild, was sich hier auffächert und vervielfältigt, und gleichzeitig die Community, die das Ganze begleitet, die das Ganze vielleicht verstärkt oder eben in unterschiedlicher Weise prägt. Auf beide Phänomene möchte ich jetzt näher eingehen. Zunächst zum Thema Community. Das ist ja das große Schlagwort auch unserer Jahre jetzt. Die Community, wie ich sie kennengelernt habe, hat eigentlich in den 90er Jahren schon begonnen, das Internet zu feiern und zu sagen, es bestehen eben ganz neue Gemeinschaften, ganz neue Zusammenhänge durch das, wie man so schön sagt, das globale Dorf. Also man hat eben nicht mehr die lokalen Bezüge, sondern die Community ist das, was unsere Welt ab dann im Innersten zusammenhält. Heute ist es immer stärker so, dass einerseits das Lokale, die lokale Community auch wieder stärker zurückkommt. Also es ist nicht mehr alles digital, sondern die Verschränkung von lokal und global ist eigentlich das, was interessant ist und was heute eben sogenannte lokale Beziehungen schmiedet. Und die Community ist eben auch vor Ort sehr stark. Und natürlich haben wir auch sehr negative Aspekte von Community. Wenn wir heute zum Beispiel über Rassismus im Netz diskutieren, sind das natürlich auch bestimmte Closed Communities, die sich dort zusammenfinden. Aber ich bin eigentlich sozusagen groß geworden im Studium mit diesem euphorischen Begriff der Community. Das Internet wurde gefeiert als eben die neue quasi Gesellschaftsform, die basisdemokratisch funktioniert und wo sich jeder neu erfinden kann, unabhängig von Körper, von Name, von Geschlecht, dass man da quasi eine neue Welt erschafft. Da sind wir heute, aus dieser Euphorie sind wir heute sehr stark herausgewachsen und heute stellt sich einiges anders dar und sehr viel differenzierter. Die Sharing Economy ist ja auch etwas, was durch die Community quasi hervorgebracht wurde und durch das Web 2.0, also das soziale Netz. Wir sind heute viel am Diskutieren, ob dieser Begriff des Teilens denn wirklich etwas mit dem christlichen Gedanken der Nächstenliebe und des Teilens zu tun hat oder doch eher eine Ökonomisierung aller privaten Bereiche mit sich bringt. Die gemeinsame Nutzung von Ressourcen war der Grundgedanke der Sharing Economy und wir haben viele unterschiedliche Perspektiven auf die Sharing Economy. Sie haben alle die Diskussion um Uber verfolgt oder um Airbnb. Das sind natürlich Modelle, die vielleicht auch ein anderes Bild des Prosumenten heute nach vorne bringen, die aber durchaus kritisch zu sehen sind, weil sie zum nächsten Mal eine Disruption der heutigen geregelten Verhältnisse in unterschiedlichen Branchen mit sich bringt. Und die Frage ist, ist das toll, ist das innovativ, ist das etwas sehr, sehr Sinnvolles, dass dort dieser Gedanke des Teilens, nicht des Besitzens, quasi Nutzen statt Besitzens, ökonomisiert wird? Oder was bringt das für Veränderungen mit sich, wenn man eben als Szenario vielleicht morgens Uber-Chauffeur ist, dort etwas Geld verdient, nachmittags im Café sitzt und Websites programmiert für Mindestlohn und abends sein Apartment über Airbnb vermietet. Was sind das eigentlich für Lebensläufe oder sind das vielleicht eben modulare Profile, die heutzutage entstehen und die vielleicht eine normale Erwerbsbiografie ausmachen werden in den nächsten 10 Jahren? Ich glaube, das werden wir beobachten, was dort passiert. Dieser Grundgedanke der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, den finde ich aber sehr interessant. Und ich habe nochmal 2 Beispiele mitgebracht. Urban Gardening ist ja auch in aller Munde. Das ist genauso ein Zusammenspiel zwischen quasi politischem Konsum, zwischen dem gemeinsamen Teilen von Ressourcen. Das hier ist auf dem Tempelhofer Feld, die Prinzessinnengärten, also ein kleiner Garten, den man eben selber bestellen kann. Man kann sich da so eine kleine Kiste mieten und eben sein eigenes Gemüse dort großziehen. Das wird zum Teil verkauft. Man kann solche kleinen Flächen mieten und man hat gleichzeitig eben wieder die Rückbindung an den eigenen Garten, an die eigene Scholle. Und das ist ein Phänomen, was eben sehr stark die junge Generation begeistert. Und hier haben wir auch mal so ein Bild, wie das dann abends aussieht auf dem Tempelhofer Feld. Das hat natürlich sehr viel mit einer gemeinsamen Wertebasis zu tun. Und wenn ich vorhin von diesen Transformationen gesprochen habe, ist genau das so ein Gesamtpaket. Da geht es eben nicht um den Salat an sich als einziges, sondern eben um diese gesamte Gemeinschaft, die sich dort bildet, um eben gemeinschaftlich anzubauen, um gemeinsam etwas zu produzieren, vielleicht gemeinsam etwas zu verkaufen. Das sind einfach neue Produktionsgemeinschaften eigentlich, die da entstehen. Ein zweites Beispiel, eine Website foodsharing.de. Die ganze Diskussion um Lebensmittelverschwendung ist ja auch eine sehr virulente, eben auch wieder eine Form des Engagements, die sich durch Communities zeigt. Also hier haben wir eine Plattform, wo sich Menschen verabreden können in Nachbarschaften und einfach nutzen und kochen, was übrig ist. Also man kann quasi einstellen im Internet auf einer Plattform, was man anbieten kann. Man kann eine Zeit abmachen, wo das andere vielleicht abholen oder wo man sich eben gemeinsam verabredet, einmal die Woche diese Reste miteinander zu verkochen. Also die ganze Problematik des Massenkonsums, der großen Reste und der großen Lebensmittelverschwendung wird hier auf einer solchen Plattform eigentlich zusammengeführt, um eine gemeinschaftliche Nutzung und vielleicht eben auch ein politisches Statement dagegen zu setzen. Was ich daran spannend finde, ist einerseits das Thema, was eben wirklich viele Studierende auch sehr stark bewegt und das mit solchen eigentlich ist es eine Dienstleistung, was mit solchen Angeboten eigentlich eben auch an Wertekonstrukt mit vermittelt wird und was auch als Form des sozialen Engagements gesehen wird. Was zusammenkommt, ist, das macht Spaß, man lernt irgendwie Leute kennen, es ist lokal in der Nachbarschaft, man tut auch noch was Gutes und hat noch eine warme Mahlzeit. Also hier kommen ganz viele kleine Bausteine zusammen. Man muss sich dieser Community nicht auf ewig verpflichten, sondern man kann eben auch ganz situativ, themenbezogen dort einmal eintauchen und hat eben trotzdem eben etwas gegen, ganz praktisch gegen Lebensmittelverschwendung getan. Das mag ich gern als Beispiel, auch wenn es immer wieder heißt, so wie die junge Generation engagiert sich so wenig politisch. Ich glaube, das sind auch einfach Formen des eben politischen Konsums oder des in gewisser Weise auch politischen Engagements, was sehr, sehr praktisch eben in solchen kleinen Gemeinschaften gemeinsam gestaltet wird. Weiter zum Thema der Transformation und der Prosumenten. Ein Phänomen, was ich auch sehr spannend finde, sind die sogenannten Maker. Vielleicht haben Sie das Buch von Chris Anderson gelesen, der die Maker als Bausteine der neuen industriellen Revolution sieht. Und die Maker sind einfach Bastler, sind unterschiedliche disziplinäre Hintergründe, sind dezentral vielleicht auch gar nicht organisierte Menschen, die mit Elektronik experimentieren und zum Beispiel das Internet der Dinge mitgestalten. Grundlage davon ist Do-it-yourself. Eigentlich kennen wir Do-it-yourself schon seit den 70er Jahren und das war dann eher so die Batik-Fraktion, die die Produkte des Do-it-yourself dann auf dem Bazar verkauft hat. Heute ist die DIY-Community eben die, die selbst mit zum Beispiel Elektronik etwas gestaltet und die, ein ganz interessantes Beispiel, dadurch, dass Technologien heute so einfach und kostengünstig und in kleinster Form verfügbar sind, die eben selbst digitale Dienstleistungen oder digitale ganze Ökosysteme gestalten können. Und das Spannende daran ist, dass diese eben dezentrale Maker-Community sich darüber austauscht, was es eben für neue Werkzeuge gibt. Und eine Infrastruktur, die die Maker gerne aufsuchen, sind solche Fab Labs. Auch das ist eine Idee vom MIT Media Lab. Es gab einen Kurs 2004 war das, von Neil Gershenfeld, der hat einen Kurs angeboten, der nannte sich How to Make Almost Anything. Und er hat sich überlegt, was für Werkzeuge brauche ich eigentlich, was für eine digitale Werkstatt brauche ich, um fast alles selbst herstellen zu können. Und daraus sind eben diese Fab Labs entstanden. Man hat dort eben einen 3D-Drucker, das ist immer das eins der Herzstücke eines Fab Labs. Man hat eine CNC-Fräse, einen dreidimensionalen Scanner, ein paar Rechner rumstehen, vielleicht ein paar Kameras. Und die Idee ist, dass man eben eine solche Infrastruktur zur Verfügung stellt, dass man fast alles selbst produzieren kann. Die Fab Labs sind heute eine globale Bewegung geworden. Es gibt eine Fab Lab Charter, die eben auch den Wertekodex benennt, der in solchen Fab Labs herrscht. Und benennt zum Beispiel, dass die Dienstleistung, die dort angeboten wird, dass man diese Werkstätten benutzen darf, gegen geringes Entgelt zur Verfügung gestellt werden kann. Das meiste aber basiert auf ehrenamtlichem Engagement und die meisten Ergebnisse sind eben auch Open Source wieder verfügbar. Das heißt, hier entwickelt sich, so wie zumindest Jeremy Rifkin prognostiziert, quasi eine Parallelstruktur zum Kapitalismus. Er geht ja relativ weit in seinem Buch Die Null-Grenzkostengesellschaft und sagt, durch solche Möglichkeiten des Selbstproduzierens, des ganz kostengünstig und zu eben fast keinen Grenzkosten Produzierens von kleinen Serien, kann man eben quasi einen Parallelmarkt generieren oder eben ein solches Ökosystem, das auf Teilen beruht. Und wenn man sich ein bisschen einarbeitet in die Open-Source-Community, ist da durchaus sehr viel dran. Wir kennen alle die großen Beispiele, eben das Linux-Betriebssystem, was auf Open-Source beruht, dass dort einfach die Gemeinschaft aufgrund der geteilten Werte miteinander sehr, sehr potente Produkte und Dienstleistungen entwickelt und durch den Zusammenhalt in dieser Gemeinschaft eben einiges auf die Beine stellt. Diese Fab Labs sind auch gerade für ja, die weltweit unterschiedlichen Situationen sehr interessant. Es gibt eine große Initiative in den afrikanischen Ländern, dass gerade dort solche Fab Labs aufgebaut werden, wo eben keine Infrastruktur für die Produktion im großen Stil vorhanden ist, werden solche einfachen Fab Labs, die teilweise etwa 30.000 Euro eine Einrichtung kosten, mehr nicht, werden dort eben dezentral zur Verfügung gestellt. Man braucht eine Internetverbindung, kann sich eben ein einfaches Beispiel, einen Bauplan für eine landwirtschaftliche Maschine aus dem Netz runterladen und eben Einzelteile dort selbst herstellen. Es gibt dann eben auch Websites, die das noch weiter treiben und die zum Beispiel eine Website, die heißt The Global Village Construction Toolkit. Das ist ein Wiki im Prinzip, was unterschiedliche eben Baupläne für das Dorf, für die Dorfgemeinschaft, also einen Backofen und eben eine Mähmaschine und ich weiß nicht was, dort eben Open Source zur Verfügung stellt und man kann sich diese Baupläne eben zu geringem Entgelt oder teilweise eben kostenlos herunterladen und die nachbauen. Und die sind dann eben sehr viel billiger, als wenn man sie bezieht von Herstellern und sie können dann eben dezentral produziert werden. Das heißt, da entwickeln sich ganz neue Netzwerke, die aufgrund der Vernetzung und Digitalisierung möglich sind und in dem Bereich eben auch Innovationen begünstigen und beschleunigen, weil man eben in einem solchen Fab Lab auch einen kleinen Entwurf, den man gemacht hat, erstmal in einer kleinen Auflage, in einer kleinen Serie selbst herstellen kann, ohne von großen Produzenten abhängig zu sein. Das heißt, hier sind sehr, sehr große Möglichkeiten, die sich auftun. Das Fab Lab gibt es natürlich auch on the road. Es gab auch einen MIT Media Lab Fab Lab Truck, der durch die Gegend gefahren ist. Das heißt, ein mobiles Fab Lab kann in die entlegensten Winkel fahren und quasi die Infrastruktur, die man braucht zum Selbstproduzieren, überall hinbringen. Das hier ist ein solcher 3D-Drucker, den kennen vielleicht einige von Ihnen, der Rep 3D-Drucker. Das ist einer, der sich selbst reproduziert. Das heißt, der druckt sich selber wieder aus. Man kann sich den Bauplan also aus dem Netz herunterladen. Man sieht, besonders diese weißen Teile sind eben selbst ausgedruckt von dem Rep und dann braucht man noch ein paar Stangen aus dem Baumarkt und kann sich eben einen solchen Rep selbst ausdrucken und zusammenschrauben. Das Ganze ist eben sehr einfach verfügbar und ist eben die Basisinfrastruktur für solche Fab Labs. Die Idee von Neil Gershenfeld von den Fab Labs war eigentlich nicht, dass man, wie ich jetzt sehr pragmatisch denken würde, wenn meine Spülmaschine kaputt ist, dass ich mir das blöde kleine Rädchen dann eben selber ausdrucke zu Hause oder beim Copyshop um die Ecke, damit ich nicht erst beim Service anrufen muss, die Artikelnummer rausfinden muss, der muss das auf Lager haben, muss mir das schicken und dann kommt am besten noch jemand bei mir zu Hause vorbei, der das einbauen muss, sondern das könnte man ja ganz einfach mit dem Bauplan online dann selbst ausdrucken. Neil Gershenfeld hat vielmehr gesagt, dass man eigentlich, dass sie eigentlich die Zielsetzung verfolgt, dass man ganze Düsenjets ausdrucken würde, die dann selbstständig aus dem Drucker herausfliegen würden. Das klingt erstmal nach Science Fiction, aber da ist schon einiges dran. Also wir erleben es heute, das war vor ein paar Wochen erst auf Spiegel Online, dass Häuser 3D ausgedruckt werden. Da muss der Drucker halt nur relativ groß sein, aber das geht schon alles. Oder im kleineren Maßstab, aber auch sehr einfach. Natürlich ist das auch nicht gefeit vor Missbrauch. Eine 3D-gedruckte Waffe, die mit dem passenden Namen The Liberator 2013 im Netz kursierte, auch als Open-Source-Anwendung und für einen Schuss hält das Ding wohl auch. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber auf jeden Fall ist sehr, sehr großes Potenzial in dieser Form eben von eigener Produktion. Wer hat es erfunden? Die Trekkies unter Ihnen wissen es natürlich alle. Das ist aus Star Trek, The Next Generation, der Starfleet Replicator. Und das ist, glaube ich, ein Klingone. Ich bin nicht so ein wahrer Trekkie, aber der Klingone hat es erfunden. Er hat sich beim Starfleet Replicator sein ganzes Essen ausgedruckt, inklusive Wein, wie man das da sieht. Ich glaube, das war nicht regional und saisonal, sondern einfach 3D gedruckt. Aber das Spannende ist, ich saß neulich neben der Personalchefin von Lufthansa, die sagte, die haben durchaus mal überlegt, ob nicht das Lufthansa-Essen 3D gedruckt werden sollte. Weil, also vielleicht nicht alles, vielleicht nicht der Salat, aber einige Teile, zum Beispiel Ei, könnte man sehr, sehr gut in 3D drucken. Also es gibt wirklich reale Bestrebungen, diese Technologien eben weiterzutreiben. Haut wird heute schon ausgedruckt, Organe werden gedruckt, das haben Sie sicherlich schon alles verfolgt. Also das ist ein großes Potenzial, was in dieser Technologie eben steckt, um Eigenbedarf zu decken, um eigenes selbst zu produzieren, um diese dezentrale Komponente reinzubringen. Das auch als Zusammenfassung nochmal, also diese Maker-Kultur hat die Grundlage des geteilten, gemeinsamen und frei zugänglichen Wissens, das ist eben das Open-Source-Ökosystem. Die Grundlage ist eine Demokratisierung der Tools und Technologien. Das Makey-Make ist nur ein Beispiel davon. Da gibt es noch viele andere Werkzeuge. Also Arduino ist so eine Plattform, die nicht nur die Hardware, so einen kleinen Mikrocontroller zur Verfügung stellt, so ähnlich wie das Raspberry Pi, das ist so ein Minicomputer, der kostet nur 30 Euro, sondern auch gleichzeitig die Skripte zur Verfügung stellt. Das heißt, ich kaufe mir ein solches Teil für 30 Euro, teilweise sind die noch billiger, und kann mir eben die Skripte umsonst aus dem Netz ziehen und kann eigene Anwendungen dafür programmieren und die adaptieren und dann wiederum der Community zurückspielen. Das heißt, da gibt es eben ein ganz eigenes Netzwerk. Wir erleben dadurch eben neue Produktionsgemeinschaften und Infrastrukturen bis eben zu der Vision von Jeremy Rifkin hin, dass das Ganze vielleicht noch mit Solarenergie betrieben, autonom funktionieren könnte. Die Rohstoffe sind so billig für diese 3D-Drucker und können vielleicht aus geschreddertem, recyceltem Material genutzt werden, dass man fast autonom mit solchen Fab Labs eigentlich überleben könnte und sich eben für den eigenen Bedarf alles selber drucken könnte. Die dezentrale Produktion vom lokalen One-Off bis zur globalen Massenproduktion ist möglich. Deswegen spricht eben Chris Anderson davon, dass verkürzte Innovationszyklen möglich sind. Das heißt, diese Personalisierung der Produkte und Dienstleistungen ist sehr, sehr einfach machbar. Man kann eben einzelne Produkte und Dienstleistungen dann individuell herstellen und man hat eben nicht diese Hürde, dass man in großer Masse gleich produzieren muss. Also ganz spannend, was davon zu erwarten ist von der Maker-Kultur. Das war so ein kurzer Ritt durch so die Aspekte von Community, die ich im Moment sehr spannend finde. Der zweite große Aspekt, den ich gezeigt hatte in diesem Bild der Konsumentenrollen, ist Big Data. Big Data ist ja ein ganz großes Thema für die Feuilletons auch in den letzten Jahren geworden und Big Data wird häufig gleichgesetzt mit Big Brother. Das ist natürlich etwas verkürzt und etwas schwierig, aber es ist in der Tat so, dass wir uns überlegen müssen, was bedeuten die technologischen Möglichkeiten von Big Data, die wir heute schon sehen, und was bedeuten die zukünftigen Möglichkeiten von Big Data für den Bereich der Konsumentenpolitik oder der Verbraucher- und Konsumentenforschung. Vielleicht mal so eine Zahl. Eine Studie von Cisco sagt, dass 50 Milliarden Objekte im Internet der Dinge verbunden sein werden bis 2020. Und da geht es nicht nur um unsere Smartphones und unsere Computer, sondern um intelligente Thermostate, um Rasenmäher. Bin ich das? um intelligente Thermostate im Smart Home. Es geht um Sensoren, die zum Beispiel im Getreidefeld eingebracht werden, um die Feuchtigkeit und um den Düngegehalt zu messen, der dann direkt an den Mähdrescher kommuniziert wird, damit die optimale Erntezeit prognostiziert wird. Oder es geht um Sensoren, die in den Straßen und in den autonom fahrenden Autos angebracht werden, damit die Kommunikation zwischen diesen beiden Systemen optimal funktionieren kann. Das einzig Störende beim autonomen Fahren wird sicherlich der Fahrer sein, weil der greift dann nachher irgendwie nochmal ein in das System und ist leider nicht so gut berechenbar, wie sich das bestimmt das autonome Fahrsystem so wünschen würde. Also da kommt einiges auf uns zu. Ich habe das auch mal versucht, auch in so einer kleinen, ist jetzt ein bisschen hell, aber in so einer kleinen Grafik zu zeigen. Das ist so eine Vision der Smart City. Das ist ja auch einer der Begriffe, über den viel diskutiert wird. Darüber schwebt die Cloud und hier wäre eben auch die Optimierung von Logistikprozessen angesiedelt, dass man eben zum Beispiel Container mit RFID-Tags ausstattet, um immer wissen zu können, wo die Ware eigentlich gerade unterwegs ist, dass man die Auslieferzeiten optimieren kann, dass die Auslieferung zum Beispiel in den Supermarkt besser funktioniert und dass der smarte Supermarkt der Zukunft natürlich gleich dann neue Ware bestellt, wenn die alte verbraucht ist. Und gleichzeitig wird man dann eben, wir haben es gehört, auch von Amazon, die gerade, glaube ich, ein Patent darauf bekommen haben oder beantragt haben, was so Predictive Delivery bedeuten kann. Also dass man quasi, wenn man diese Daten alle zusammenführt, auch die Konsumenten- und Verbrauchsdaten, dass man dann antizipieren kann, was für Lieferungen werden eben benötigt in nächster Zeit. Das heißt, hier ist die Zusammenführung der Daten über die Cloud, über unterschiedliche Plattformen, das, woran viele Industrieunternehmen gerade sehr stark arbeiten. noch gar nicht so stark im Bereich in Deutschland und in Europa, sondern sehr stark natürlich auch in den USA und im Silicon Valley. In der McKinsey-Studie wurde auch nochmal gesagt, dass natürlich eine große Goldgräberstimmung gerade herrscht, weil diese ungeahnten Möglichkeiten dieser Data-Driven Innovations dämmern gerade am Horizont. Neue Geschäftsmodelle werden da möglich sein, aber in Deutschland wird eben bisher nur ein relativ kleiner Teil der verfügbaren Daten überhaupt genutzt, um sie in dieser Form zu vernetzen. Aber es wird auf uns zukommen, das ist ganz klar. Die Frage ist wirklich eher, wie schafft man, wie in dieser Skizze, eben den ungehemmten Fluss der Daten und was bedeutet das dann eigentlich für uns, für die Vernetzung der Welt und für den Konsumenten und für die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern. Das Ganze findet natürlich nicht nur auf der Ebene der Smart City statt, sondern direkt auch bei uns am Körper. Ich selber entwickle ja auch bei uns am Design Research Lab Wearables, also tragbare Kleidung, die eben mit Sensorik ausgestattet ist. Wir haben viel gelesen über die Google Glasses. Heute kann intelligentes Material Schweiß zum Beispiel messen, Transpiration, Herzschlag, Körpertemperatur. Die Smartwatches oder diese Fitbits kennen wir alle, die eben den Trainingsstand quasi messen können. Das Ganze funktioniert eben über Bluetooth. Wir selber arbeiten auch mit Otto Bock gerade zusammen an einer Kniebandage, die für Reha-Patienten gedacht ist, wenn man eine Knieoperation hatte, ob man richtig trainiert. Also beuge ich das Knie richtig, in welchem Winkel ist es optimal, habe ich zu viel trainiert, habe ich zu wenig trainiert, was man eben einfach dann auf dem Smartphone selbst ablesen kann. Das ist für bestimmte Zwecke sehr, sehr sinnvoll. Oder im unteren Bereich die Schuhe, da gibt es eben aus der Forschung jetzt Ergebnisse, dass man zum Beispiel, wenn man an Diabetes erkrankt ist, dort Socken tragen kann mit Sensorik integriert, die die Temperaturentwicklung im Schuh, also im Socken messen können, dass man eben, wenn man zu wenig durchblutete Zehen hat, dort sofort eben auch Bescheid bekommt. Und das könnte eben sehr präventiv helfen für unterschiedliche Krankheitsbilder. Also da ist viel Potenzial natürlich auch. Gleichzeitig, wenn man sich überlegt, wenn wir über Datenakquise, Analyse und Manipulation sprechen im Bereich Big Data, dann ist da natürlich sehr viel Raum dafür, dass eben unsere Bürgerrechte massiv dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden und dass ich gar keine Kontrolle mehr darüber habe, was auch meine intimsten körperbezogenen Daten, welchen Weg sie eigentlich nehmen. Das heißt, die Frage des Datenschutzes und der Rechte an meinen persönlichen Daten wird hier immer virulenter. Eine, gerade auch im NSA-Skandal und in der Debatte darum, war ja teilweise auch eine Reaktion auch von vielen Politikern, dann machen wir Datensparsamkeit, das sei total prima. Ne? Dann sagen wir einfach, dann mach doch nicht so viel auf Facebook und sei nicht so viel im Netz unterwegs, dann ist es auch alles nicht mehr so schlimm. Das ist natürlich totaler Quark, weil, was ich gleich nochmal zeigen werde, wir sind sowieso immer online, auch wenn wir nicht auf Facebook sind oder wenn wir unser Handy ausgeschaltet haben. Und zwar, wie ich gerade auch gezeigt habe, allein wegen der zunehmenden Zahl von passiven Sensoren, die unsere Umgebung mit integrieren, ist diese informationelle Askese gar nicht mehr zielführend. Also wir können gerne nicht auf Facebook sein, aber das wird uns nicht aus der vernetzten Welt wegretuschieren, sondern wir sind immer auch eben ein Datenpunkt oder ein Datenproduzent, ob jetzt aktiv oder passiv. Von einer Partneruni von uns, von der Ben-Gurion-Universität in Israel, weiß ich auch von Kollegen, die im Bereich Cybersecurity arbeiten, dass dort auch die Behavioral Patterns, wie sie so schön sagen, also die Nutzungsmuster in sozialen Netzwerken analysiert werden. Und wenn man zum Beispiel eine Alterskohorte hat, meinetwegen eine Schulklasse, wo eigentlich 95% aller Schulklässler online sind, wenn plötzlich einer verschwindet aus dem sozialen Netzwerk, ist das eine Anomalie. Das heißt, derjenige oder diejenige ist dann verdächtig und vielleicht ist das dann ja ein Schläfer. Man fragt sich dann, was hat der oder die denn zu verbergen, warum er oder sie plötzlich nicht mehr auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Also quasi genau die umgekehrte, der umgekehrte Effekt, weil online ist das neue Normal. Soziale Netzwerke sind das neue Normal. Noch ein Zitat dazu von Yvonne Hofstetter aus dem Buch, denn sie wissen alles. Ich zitiere, hier geht es nicht mehr um den Lieblingsschokoladenriegel, der an der Tankstelle bereit liegt, weil ein intelligentes Auto schon vorher weiß, wo es mit seinem Fahrgast auftanken wird. Es geht um die Krankenversicherung, die man noch abschließen darf oder eben nicht. Es geht um den Arbeitsplatz, den man erhält oder nicht. Es geht um die Operation, die sich lohnt oder nicht. Es geht um das Leben und keiner kann sagen, es ginge ihn nichts an. Das fand ich schön nochmal auf den Punkt gebracht, auch im NSA-Skandal, diese Debatte um, ich habe ja nichts zu verbergen und es geht mich alles nichts an und so, ist eben wirklich naiv zu glauben. Daher auch für die Diskussion nachher natürlich einige Thesen. Wir sind nie mehr offline. Ich glaube, das sieht man sehr stark heute. Zumindest in den westlichen Ländern sind wir nie mehr offline und können uns eben quasi gar nicht mehr einfach souverän entscheiden, ob wir Mitglied in einer digitalen Welt sein wollen oder nicht. Und das ist natürlich eine große Problematik, wenn wir eben nicht mehr als mündige Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden können und nicht mehr als mündige Konsumenten Entscheidungen treffen können, sondern einfach mit dabei sein müssen. Deswegen auch die zweite These, unsere digitale Souveränität ist in Gefahr. Also wenn wir am Anfang dieses Bild dieser verschiedenen Konsumentenprofile hatten, der mündige Verbraucher ist es heute nicht mehr und kann es auch kaum mehr sein, weil die Entscheidung zu treffen, was für Daten werden denn da eigentlich von mir, in welcher Art vernetzt, wenn ich eben digitale Dienstleistungen in Anspruch nehme, diese Entscheidung kann man kaum mehr treffen, weil die Komplexität so hoch ist, weil die Vernetzung so weitreichend ist, dass die einzelnen Schritte vielleicht gar nicht kritisch für meine Privatsphäre sind, aber die Gesamtheit des Datenprofils, was dann entsteht, doch sehr wohl sehr, sehr große Aussagekraft über mich selbst hat. Das heißt, was mache ich eigentlich mit diesem Begriff der digitalen Souveränität? Ist der noch zu halten? Also kann der immer noch das Leitbild einer digitalen Gesellschaft sein, dass ich souverän selbst darüber entscheiden kann und in der Lage auch bin, in die Lage versetzt werden kann, diese Entscheidung mündig zu treffen? Und daher die dritte These, die Rechte von Konsumenten müssen heute neu definiert und neu verhandelt werden. Das heißt, Verbraucherpolitik, Konsumentenpolitik ist wichtiger denn je, weil die Vielfältigkeit und Komplexität dieser unterschiedlichen Rollen und der unterschiedlichen Zusammenhänge ist natürlich immens gewachsen in letzter Zeit. Vielleicht auch noch so drei ganz kurze Schlaglichter auch für die Diskussion nachher. Im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen diskutieren wir unter anderem die Möglichkeiten von Dynamic Pricing, von dynamischer Preisentwicklung online. Wir selbst als Individuen wissen natürlich nicht, ob uns auf der Grundlage des Datenprofils nicht andere Preise online angeboten werden. Es ist ja schon immer spannend, wenn man eine Reise bucht, was für unterschiedliche Preise man da manchmal aufrufen kann. Binnen Minuten ändert sich das ja. Und es ist natürlich die Frage, woran richtet sich eigentlich dieses Preisangebot? Ist es, weil ich vielleicht meine Geodaten in Berlin-Marzahn gerade habe und von einem Preisvergleichsportal komme und nicht mit einem Mac im Netz surfe, sondern mit einem billigeren Endgerät? Oder eben umgekehrt, dass ich mit einem teuren Endgerät nicht viele Preise vergleiche und dann eben ganz andere Preise aufgerufen werden? Also gibt es eigentlich noch eben eine Objektivität, eine Vergleichbarkeit dieser Preise? Wird der Markt das selbst regulieren, dadurch, dass es eben Preisvergleichsportale gibt? Oder was passiert dort eigentlich in diesem Bereich des Dynamic Pricings? Und da haben wir eben vom Sachverständigenrat jetzt gerade eine kleine Studie in Auftrag gegeben, um das einfach mal empirisch zu untersuchen. Also einfach quasi mit verschiedenen Profilen mal online eine Reise zu buchen, unterschiedliche Branchen aufzurufen und da die verschiedenen Preise miteinander zu vergleichen. Ein zweites Schlaglicht auf Targeted Advertising, das kennen wir alle vom täglichen Surfen, die zielgerichtete Werbung auf der Grundlage der ausgewerteten Suchanfragen. Sie kennen auch alle das Beispiel, was berühmt geworden ist, dass ein minderjähriges Mädchen in den USA Werbung für Babynahrung und Windeln und so weiter bekam, bevor die Familie überhaupt noch wusste, dass sie schwanger war. Also die Auswertung von Suchanfragen online im großen Stil bedeutet natürlich, dass man sich sehr genau ein Bild machen kann von den prognostizierten Bedürfnissen. Und wir kennen auch alle die Policy in den Niederlanden zum Beispiel, dass man, wenn man auf einer niederländischen Seite surft, gefragt wird, ob man denn die Cookies enablen will oder nicht. Wer von uns weiß eigentlich, was Cookies sind, außer dass es Kekse irgendwie sein könnten? Also das ist schon eine Überforderung, glaube ich, von Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass man beurteilen kann, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, wenn man Cookies anstellt oder nicht. Man weiß nur, und das ist natürlich der große Feind der Verbraucheraufklärung, dass es sehr viel bequemer ist, wenn man die Cookies denn anhat, weil dann passiert irgendwie ganz vieles automatisch im Hintergrund. Das heißt, die Bequemlichkeit ist natürlich das oder die Convenience, wie man so schön sagt, die uns bei der Stange hält und die ja auch positiv ist. Und wir genießen ja alle große Vorteile dadurch, aber das ist natürlich etwas, was man sehr genau abwägen muss, wie das zueinander steht, die Aufklärung, das rationale, eigentlich richtige Verhalten von Konsumenten und Konsumentinnen versus der Bequemlichkeit, die die digitale Welt für uns bereithält. Und als letztes kurzes Beispiel, virales Marketing, kennen wir auch alle, wird auch immer stärker ein, seit ein paar Jahren jetzt bekanntes Phänomen, besonders für minderjährige Konsumenten, ist, wenn eben YouTube-Stars Werbung machen, also einfach eben ihren Podcast oder ihren Blog haben, ihren eigenen YouTube-Channel haben und dann eben von Firmen Werbeprodukte bekommen, dafür bezahlt werden und die einfach mal zwischendurch tragen oder zeigen oder ihr Shopping-Bag auspacken. Und das ist mit politischen Instrumenten manchmal sehr schwierig, dem beizukommen. Diese Kanäle entziehen sich eben weitgehend der Kontrolle durch Eltern oder eben auch durch Institutionen, weil wer weiß, was da eben auf YouTube gerade passiert. Und eine Trennung, wie man sie so schön gerne hätte, das hier ist der Content und das ist die Werbung, das kann man sich sowieso sparen. Das geht heutzutage eben nicht mehr. Das heißt, da ist auch die Frage, wie reagiert man da drauf? Ist das einfach eine Entwicklung und man muss einfach durch Aufklärung gerade minderjährigen Konsumenten dort Handreichungen geben, was das bedeutet, was das für Werbung ist oder was passiert in dem Bereich. Also da passiert sehr, sehr vieles, sehr dynamisch, was wir wissen müssen und wo wir eben besonders auch mit jungen Konsumentinnen und Konsumenten im Austausch stehen müssen. Ich komme jetzt langsam auf die Zielgerade. Wir können mit verschiedenen Instrumenten natürlich reagieren auf diese vielfältigen Phänomene, die ich ausgebreitet habe. Ich habe nur so ein paar Schlaglichter nochmal mitgebracht. Einmal natürlich mit der Konsumentenbildung, also der Erwerb digitaler Kompetenzen in allen Lebensphasen ist die Grundlage für eine Teilhabe an der digitalen Gesellschaft. Das heißt, das, was wir im Moment haben in Deutschland, also die für mich komplett fehlende Perspektive für digitale Bildung in der Schule, ist eine Katastrophe. Man kann im europäischen Vergleich auch sehr stark sehen, wie Deutschland immer mehr abschlägt im Vergleich, welche digitalen Kompetenzen denn Schülerinnen und Schüler haben in unterschiedlichen Altersstufen. In UK war es gerade so, dass im vergangenen Jahr Coding und digitale Fähigkeiten einmal komplett im Curriculum verankert wurden. Es gibt eine Initiative, dass solche kleinen programmierbaren Minicomputer, wie wir sie eben bei Makey Makey gesehen haben, dass die an alle Siebenjährigen gratis ausgegeben werden. Das soll jetzt eigentlich im Herbst losgehen, die Initiative. Die ist von BBC gelauncht worden mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen, dass man einfach quasi einen eigenen kleinen programmierbaren Computer mit in der Schule hat, um dort selbst sehr spielerisch, sehr also nicht aus der Nerd-Ecke, sondern wirklich sehr lebensnah dort kleine Beispiele programmieren kann, damit man einfach begreift, das Netz ist eben nicht allein zum Konsumieren da, man ist dem nicht ausgeliefert, sondern man durchblickt selbst und man kann selbst entscheiden und gestalten, was man dort sehen möchte im Internet. Und dieser Schalter am Kopf, der umgelegt werden muss, muss eben sehr, sehr früh umgelegt werden, dass man das Netz eben als etwas Gestaltbares sieht. Aufbau von Data Literacy, das ist ein Begriff, der so ein bisschen mit Datenkompetenz vielleicht übersetzt werden könnte. Dazu gibt es, finde ich, in Deutschland noch sehr, sehr wenig Diskussion überhaupt. Also was für Daten sind eigentlich für meine persönliche Privatsphäre relevant? Was gibt es eigentlich für unterschiedliche Sorten von Daten? Wo müsste ich eben aufpassen? Wie kann ich eben mein eigenes Verhalten im Netz anpassen, wenn ich eben viel stärker weiß und eben auch stärker dargestellt bekomme, was für Daten in welcher Form eigentlich genutzt und vernetzt werden können und müssen? Dazu brauchen wir eben stärkere Kompetenzen und die sind noch sehr, sehr wenig vorhanden. Wir brauchen Aufklärung über relevante Sicherheitsaspekte und mögliche Risiken. Das ist klar eine politische Forderung, aber wenn man aus Konsumentensicht darauf schaut, wer hat schon Lust, sich über relevante Sicherheitsaspekte und mögliche Risiken zu informieren, Da denken wir immer an den Beipackzettel, der vorgelesen wird. Das guckt sich sowieso keiner an. Also hier auch wieder die Problematik, der mündige Konsument würde das natürlich alles machen und ist ganz, ganz toll und das weiß er dann auch alles und dann nutzt er eben nicht die Services, aber in der Realität ist es natürlich nicht so. Also es ist ein frommer Wunsch, aber es ist ein bisschen die Frage, wie man da wirklich gute Formate hinbekommt, dass man sich damit auch auseinandersetzt. Ein anderes Tool wäre eben, dass man die Community zur Aufklärung und zum Feedback stärker nutzt, auch in der Konsumentenbildung, weil das ist ja eine Logik, die das Web 2.0 hervorgebracht hat, also das Community-Feedback, kurz gesagt die Likes und Dislikes oder einfach die Blog-Posts, die natürlich nicht immer total qualitativ hochwertig sind, aber die doch in der Masse, Stichwort Crowdsourcing, ein ganz gutes Bild darüber geben, was sind eigentlich vielleicht eben positive Beispiele, was sind negative Beispiele, wo sollte man aufmerksam sein und wo sollte man aufpassen. Wenn man diese Communities stärken würde und vielleicht auch etwas begleiten würde, wären sie, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Instrument, um auch in der Konsumentenbildung weiterzukommen. Was kann man technologisch machen? Da kann man einiges machen, hier auch nur ein paar Schlaglichter dazu. Natürlich brauchen wir sichere Datenverbindungen und Verschlüsselungstechnologien und man muss nicht erstmal PGP installieren, damit man eine sichere verschlüsselte E-Mail schicken kann. Das muss sehr viel einfacher gehen. Da gibt es eben viele Forschungsergebnisse schon und eben auch Unternehmen, die sich damit jetzt auseinandersetzen und da sehr viel einfachere Lösungen für den Endverbraucher bereitstellen. Das muss auch so sein, da wie das Stichwort Convenience, das muss ganz, ganz einfach und bequem sein, so etwas zu nutzen. Sichere Datenverbindungen müssen eben Standard werden. Dann haben wir die Möglichkeit von Privacy by Design und Privacy by Default, also die Privatsphäre schützenden Einstellungen eben gleich in der Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen zu berücksichtigen oder eben gleichzeitig bei den Grundeinstellungen voreingestellt zu haben. Das sind auch Instrumente, die sehr, sehr wirkungsvoll sein können. Eine API für persönliche Daten, das ist was ganz Spannendes. API ist so eine offene Programmierschnittstelle eigentlich. Und warum gibt es nicht, wenn Unternehmen meine persönlichen Daten nutzen, warum habe ich denn eigentlich nicht selber auch den Zugriff darauf? Warum gibt es eben nicht offene Datenschnittstellen, die mir selber nicht nur den Einblick darüber geben, was für Daten eigentlich genutzt werden, sondern dass ich selber diese Daten auch nutzen kann. Also warum gibt es nicht ein offeneres Ökosystem der verfügbaren Daten, was eben auch den nächsten Punkt anspricht, Open Data Schnittstellen, also verfügbare offene Daten, die nicht personenbezogen sind, auch wirklich offen zu legen und dadurch eine stärkere Möglichkeit zu bieten, wenn wir eben alle vielleicht mit Data Literacy dann mal groß geworden sind in der Schule in 20 Jahren, dann eben auch kompetent solche Daten selbst nutzen zu können. Das könnte eine langfristige Perspektive sein, da eben mit mehr Transparenz und Offenheit zu arbeiten und in einem Schritt davor erstmal eine Transparenzmöglichkeit technologisch zu schaffen, dass ich eben selbst weiß, was für persönliche Daten werden da eben genutzt und natürlich dann das Widerspruchsrecht sofort mit einzubeziehen, dass ich eben sagen kann, ach nee, das ist mir jetzt aber doch zu viel, was dort über mich in Erfahrung gebracht werden kann. Was können die Unternehmen machen? Einmal ganz klar ein Bekenntnis zu einem Transparenzgrundsatz für Datennutzung. Also ich möchte ganz klar eben nicht in den AGBs irgendwo ganz unten in einer mir nicht verständlichen Sprache lesen können, was theoretisch für Daten vernetzt werden, sondern ich möchte es in einer einfachen Grafik, in einer Informationsvisualisierung dargestellt bekommen, was wird in welcher Form wann vernetzt und welche Daten werden weitergegeben. Das wäre eben ein Baustein, den Unternehmen beitragen könnten und sich dazu bekennen würden, dass sie eben Transparenz leben und offenlegen, was für Daten eigentlich in welcher Form genutzt werden. Weil es ist ja auch ein Deal. Man kann ja auch sagen, ich kann hier also ohne Gebühren sozusagen Facebook nutzen. Ich kann ja sagen, das ist ein fairer Deal für mich, weil ich habe dadurch viele Vorteile. Oder ich sage eben, nee, mir wird langsam klar, wie viele Daten dadurch offengelegt werden. Deswegen möchte ich diesen Deal nicht eingehen. Aber ich glaube, diese Grundlage ist bisher noch nicht da, das so entscheiden zu können. Wir brauchen natürlich auf der Grundlage ein einfaches Widerrufsrecht. Und das ist nicht so einfach, ein Widerrufsrecht, weil das Löschen von Daten auch aus sozialen Netzwerken ist natürlich ein schwieriges. Wir haben das Urteil gehört auf dieses Recht auf Vergessen oder das Recht auf Löschen. Ich weiß nicht, ob Sie da morgen noch drauf eingehen werden, wie eben Google auch damit umgeht. Es war ganz spannend, wie das in der Community sehr unterschiedlich diskutiert wurde. Einige sagen, hurra, endlich kann ich mich zur Wehr setzen und eben diffamierende Einträge eben aus der Suchergebnisseite löschen lassen, also nicht die Einträge selbst, sondern nur die Suchanträge. Die eingefleischten Netzpolitiker haben gesagt, das ist Zensur, das geht überhaupt nicht. Also, dass man Suchergebnisse herauslöscht aus dem Internet, weil sie einem nicht passen, ist ein massiver Eingriff in die Pressefreiheit und in die informationelle Selbstbestimmung. Also auch sehr heikel oder ambivalent so ein Urteil, nicht so ganz einfach. Und dann würde ich mir wünschen einen, ich habe es mal genannt, einen Wertekodex für Big Data. Und das wäre, wenn ich mir die Welt backen könnte, wäre das ein Zusammenschluss aus Unternehmen, aus politischen Akteuren, aus Akteuren der Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürgern, die mal aufstellen, was ist eigentlich unsere gemeinsame Wertegrundlage für die Nutzung von Big Data. Gibt es zum Beispiel ein gemeinsames Leitbild einer inklusiven Gesellschaft? Also, dass man sagt, wir wollen eben nicht nur die technisch Fitten involvieren, sondern wir wollen immer wieder Schnittstellen der Inklusion schaffen, dass wir eben auch älteren Menschen oder Menschen mit weniger technischen Fähigkeiten oder Familien oder Menschen, die gar keinen Internetzugang momentan haben, wollen wir die einbeziehen? Wäre das ein Leitgedanke für Big Data-Nutzung? Oder wofür werden Big Data-Anwendungen eigentlich angewandt? Gibt es da vielleicht eben gemeinsame Leitlinien, die wir aus unserer bürgerlichen Gesellschaft übertragen? Gelten die eigentlich ganz genauso im digitalen Zeitalter oder könnte man eben bestimmte Leitlinien da neu formulieren, vielleicht schärfer formulieren, die durch Big Data Möglichkeiten nochmal in Zweifel gezogen werden? Also sind ja wirklich ganz fundamentale Fragen, gelten denn unsere Bürgerrechte noch, gibt es noch eine Privatsphäre? Das wären Fragen für so einen Wertekodex, der eben von Unternehmen mit aufgestellt werden sollte. Das fände ich sehr spannend, wenn so etwas möglich wäre. Von politischer Seite gibt es natürlich auch viele Instrumente, auch schwierig im Moment festzuzurren, ob die jetzt sofort in Kraft treten sollten oder was da diskutiert wird. Also ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch einiges zeigen. Aber eine Idee wäre eine regulatorische, ob man nicht Kriterien von Algorithmen offenlegen könnte oder sollte, wenn sie Verbraucherrechte betreffen. Also so etwas, solche Phänomene wie ich bekomme einen Kredit oder nicht oder ich kann eben diesen Versicherungstarif bekommen oder nicht, wenn das eben nicht mir der Berater gegenüber sagt oder die Beraterin, sondern wenn es auf Grundlage von Algorithmen vorsortiert wird, dann möchte ich doch zumindest wissen, welche Kriterien denn die Grundlage sind für diese Algorithmen. Das wäre vielleicht ein gangbares Instrument, einfach um die Rechte von Konsumentinnen und Konsumenten zu stärken, um eben auch ein Widerspruchsrecht zu haben oder um überhaupt sein Recht einfordern zu können, dass vielleicht bestimmte Kriterien bei einem eben nicht zutreffend sind. Wir haben mit dem BMJV auch schon diskutiert, ob es nicht auch ein Datenschutzgütesiegel geben könnte, also ein ganz pragmatischer Ansatz, dass man eben nicht vom mündigen Verbraucher, vom mündigen Konsumenten ausgeht, sondern sehr viel stärker eben vom Verletzlichen, vom Verletzbaren. Und könnte es nicht helfen, wenn man einfach für bestimmte Anwendungen einfach sieht, da hat jemand drüber geguckt, da hat jemand gesagt, das ist unkritisch für die Privatsphäre oder was für Daten werden eigentlich in welcher Form genutzt und was ist mein Deal, den ich eingehe, wenn ich einen solchen Service nutze. Also ein solches Gütesiegel könnte vielleicht ein ganz pragmatischer Ansatz sein. Sicherlich wird die Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene einiges bringen an Klärung auch, was die Datennutzung angeht, unter anderem das Marktortprinzip, was ja aussagt, wenn eben Dienstleistungen hier in Europa angeboten werden, dann gilt eben auch das europäische Recht. Und man kann dann eben nicht sagen, mein Server steht auf Honolulu und da gilt eben ganz anderes Recht, sondern dass quasi eben der Marktort dann das ausschlaggebende Moment ist. Das wird sicherlich einige Klärung bringen. Wir werden noch sehen, was es für den Datenschutz insgesamt gibt. Da gibt es ja sehr widersprüchliche Einschätzungen, ob er vielleicht verringert werden würde in Deutschland. Aber insgesamt ist, glaube ich, diese Harmonisierung auf europäischer Ebene sehr wichtig und wirkungsvoll. Und was unter dem ganzen Stichwort europäischer digitaler Binnenmarkt, der European Digital Single Market, diskutiert wird, da geht es ganz stark auch darum, die Konsumentenrechte zu stärken, wenn ich eben in Nachbarländern der Europäischen Union online shoppe, online Dienstleistungen in Anspruch nehme, dass eben das gleiche Recht gilt, dass man eben Rechtsunsicherheiten klärt, dass man auch hier europaweit die Verbraucherrechte stärkt. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man eben von diesem europäischen Binnenmarkt ausgeht, dass man dort gleiche Rechtsprechung hat. Das wird sicherlich noch einigen Weg in Anspruch nehmen und einiges Zeit dauern, aber ich glaube, diese Vision dahin ist eine sehr gute. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Anregungen für die Diskussion Ihnen mitgebracht. Noch ganz kurz, was wir besprochen haben. Wir haben erstmal über die Konsumentenrollen und die Vervielfältigung dieses Konsumentenbegriffes gesprochen. Die Communities spielen eben eine immer größere Rolle, nicht nur als Reflexion, sondern eben auch als Produktionsgemeinschaft, als unterschiedliche Gemeinschaften, die sich temporär, situationsbezogen, themenbezogen zusammenfinden und auch wieder auflösen. Wir haben von Prosumenten und der Do-it-yourself-Bewegung mit den Makern gesprochen, dass die eben vielleicht eine Parallelkultur entwickeln, die stark den Prosumer-Gedanken nach vorne bringen und neue Innovationen auch gestalten. Wir haben von Big Data gesprochen, über die Risiken für die bürgerlichen Grundrechte gesprochen, dass wir eben noch kaum absehen können, was dort alles auf uns zukommt. Und klar, das Fazit wäre, wir brauchen eine Stärkung der Rechte von Konsumenten. Wir müssen eben uns sehr stark im Digitalen bewegen, um zu durchschauen, welche technologischen Möglichkeiten was eigentlich mit sich ziehen. Und da darf man sich eben nicht zurücklehnen, sondern da muss man auch in die technischen Details reingehen. Man muss mit auch eben jungen Menschen sehr viel in den Dialog treten, um einfach zu begreifen, was sind eben diese neuen auch sozialen Netzwerke und Medien. Wir wissen, Facebook ist ja schon längst wieder out, ne? Und wer weiß, ob Instagram sich lange halten wird. Wir müssen einfach mit am Ball bleiben, um zu sehen, was sind eigentlich die aktuellen Entwicklungen, um dann eben auch entscheiden zu können, wie wir die Rechte eben von Konsumenten stärken können. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mich auf meinem Ritt begleitet haben.
Sie hörten den Vortrag Digitale Schatten von Professorin Dr. Gesche Joost, Internetbotschafterin der Bundesregierung in Brüssel, vom 1. Oktober 2015. Aufzeichnung vom Verbraucherforschungsforum 2015 mit dem Thema Verbraucherforschung für die digitale Welt – eine Agenda.